HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Alles klar, ist an.
Okay, dann drücke ich jetzt hier mal auf Aufnahmestopp. Moment.
Hallo?
Warte mal, ich leg dich mal gerade aus der Hand.
Normalerweise müssen sich meine Interviewpartner nicht selbst darum kümmern, dass die Aufnahme läuft oder wie sie am Ende zu stoppen und zu sichern ist. Normalerweise sitzen wir uns gegenüber. Ich kontrolliere als Reporterin die Technik, wir sehen uns in die Augen. Aber es ist nicht normalerweise. Es ist Frühjahr 2020, Corona-Ausnahmezustand. Damit wir uns nicht selbst oder einander mit dem Covid-19-Virus infizieren, sitze ich in meinem Zuhause und meine Interviewpartner in ihrem. Wir alle sind durch die Pandemie so etwas wie Eremiten geworden, unfreiwillig, aber nicht unbedingt zu unserem Schaden.
Also am Anfang ist es mir echt auf den Keks gegangen, dieses Eingesperrtsein. Ich bin ja nun wirklich jemand, der viel unterwegs ist, beruflich, aber auch privat. Und ja, auf einmal wie von der Wand gefahren. Das war schon komisch. Und inzwischen merke ich, wie ich mich darauf einlassen kann, auf dieses Alleinsein.
Bert Schmeer, Unternehmensberater und Trauerbegleiter.
Ich habe bis die ersten Wochen sehr genossen, um ehrlich zu sein. Dass irgendwie auf einmal nichts von außen kam, irgendwie so eine Erlebnispause. Abgesehen natürlich von dem Großerlebnis, dass diese Pandemie da irgendwie rumdreut. Aber das schlichte Bleiben hier bei mir hat bei mir erstmal eine ganz große Entspannung hervorgerufen. Vielleicht auch ein bisschen ausgelöst von sowas wie, das Leben ist eine unsichere Sache. Und das empfinde ich immer, oder dieses Wissen um ausgesetzt sein, nicht Kontrolleur meiner Lage immer zu sein. Irgendwie hat es mich erfreut, wahrzunehmen, das ist jetzt ein Konsens. Wir haben es nicht im Griff. Wir können uns versichern, wir können planen, wir können sonst was alles machen. Und dann macht's Ping und dann ist alles anders.
Ada von Lüning, Lehrerin für Meditation und Alexandertechnik.
Ich bin da erstmal reingewachsen. Ich bin sowieso sehr viel zu Hause, weil ich überwiegend zu Hause zu tun habe, auch beruflich sozusagen. Dass es aber dann so umfassend wird, das habe ich erst so über die Tage gemerkt. Also ich habe jetzt nicht so eine super große Umstellung erlebt. Das Einzige, was mir dann aufgefallen ist und was ich dann bewusster wahrgenommen habe, ist, dass ich halt keine Besucher mehr bekommen habe. Das war dann sehr viel signifikanter für mich.
Werner Heidenreich, Religionslehrer und Seminarleiter für Kommunikation und Meditation.
Am Anfang war es halt auch so, ich habe ja vorher noch gearbeitet. Und das war ein relativ stressiges Projekt. Deshalb hatte ich vor, erstmal 2 Wochen Pause zu machen. So. Also ich hatte mir in der Zeit aber vorgenommen, eben Leute zu besuchen, nach Berlin zu fahren, nach Hamburg zu fahren. Und das war ja dann relativ schnell klar, dass das eher nicht drin ist.
Hanna Jünger, Künstlerin und Filmrequisiteurin.
Millionen von ihnen können nicht zur Arbeit. Ihre Kinder können nicht zur Schule oder in die Kita. Theater und Kinos und Geschäfte sind geschlossen. Und was vielleicht das Schwerste ist, uns allen fehlen die Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind.
Angela Merkel, Bundeskanzlerin. Bleiben Sie zu Hause, so lautet die Aufforderung. Wie sich das Zuhausebleiben gestaltet, ist sehr, sehr unterschiedlich. Viele arbeiten nun im Homeoffice, oft verbunden mit der Betreuung der Kinder, weil die nicht zur Schule dürfen. Das bedeutet viel Trubel, Ablenkung von der Arbeit, hohe Anforderungen an die pädagogischen Kenntnisse von Eltern. Das ist die eine Seite der Ausgangsbeschränkungen. Die andere ist die manchmal allzu große Stille. Das Gefühl, einsam, isoliert und abgekoppelt zu sein. Das kann in die Depression führen oder in kreative Auswege aus der Einöde.
Also was ich bisher nie gemacht habe, ist beispielsweise über Videochat meinen Enkeln aus Büchern vorlesen, Kinderbücher vorlesen. Das ist inzwischen quasi schon Ritual jeden Vormittag geworden. Was anderes ist, ich spiele Doppelkopf ja ganz gerne. Und das machen wir jetzt auch digital. Jeder sitzt zu Hause und wir haben Telefonkonferenzen, spielen Doppelkopf.
Solche Begegnungen, sowie auch Spaziergänge zu zweit im Freien, lindern das Alleinsein. Aber es bleibt die Zeit, die dazwischen liegt. Lange Abende, viele Stunden allein mit sich selbst. Wer Glück hat, entdeckt darin die Chance, statt nach außen, nach innen zu gehen, in die Einkehr. Und das auf ganz unterschiedliche Weise.
Ich habe halt jetzt mal wieder Zeit zu zeichnen, zu lesen, Sport zu machen zu Hause. Und deshalb war ich da eigentlich von Anfang an so ganz dankbar für. Und konkret die Dinge, die ich mache, sind tatsächlich Puzzeln. Also hier liegen ganz viele Farben. Hier liegen jetzt auch Schnittmuster, weil ich noch die Nähmaschine geholt habe. Also ich switch dann zwischen Puzzeln, Lesen, Zeichnen, Nähen, Stricken.
Für mich persönlich ganz neu ist, ich habe angefangen zu malen. Das ist toll, super. Ich male ganz abstrakt. Ich traue mich nicht, irgendwelche gegenständlichen Sachen zu malen. Aber es ist sehr bunt und sehr lebhaft. Und ja, gefällt mir total, zu experimentieren und zu gucken, was rauskommt. Also wenn ich so an das letzte Bild denke, das hat ganz grau und düster angefangen, weil ich einfach knatschig und schlecht drauf war. Dann habe ich es mir nochmal angeguckt und war ein besserer Tag und dann habe ich deutlich Farbe reingebracht. Also es hilft mir, das auszudrücken, was ich gerade empfinde, wie es mir gerade geht.
Für Bert Schmeer, der als Unternehmensberater und vielfacher Großvater normalerweise ständig unterwegs ist, ist der Tagesplan in den eigenen vier Wänden eine Herausforderung. Ihm hilft das tägliche Meditieren.
Ich versuche einfach so, meinen Tag halbwegs zu strukturieren, indem ich beispielsweise morgens beginne, direkt nachdem ich aufgestanden bin, zu meditieren. Dann, ich fühle mich einfach wohl in diesen Minuten da, mit mir, für mich zu sein. Lass die Gedanken kreisen, komm immer wieder dann zu mir, Atem und Körperwahrnehmung zurück. Und das ist einfach schön.
Der Benediktinermönch und Autor Pater Anselm Grün nannte die Zeit des Lockdown in einem Zeitungsinterview von April eine heilsame Störung, weil sie Gewohnheiten aufbreche und dazu zwinge, Lebensmuster neu zu überdenken. Mönche sind das Alleinsein gewohnt. Der heilige Benedikt von Nursia, Gründer des Benediktinerordens, lebte vor 1500 Jahren in Italien. Er sprach davon, wie der Mensch lernen könne, bei sich zu wohnen, also bei sich zu bleiben. Papst Gregor der Große hat das Leben und Denken des heiligen Benedikt im 6. und 7. Jahrhundert niedergeschrieben.
Die erste Stufe ist, dass die Seele sich in sich selbst sammelt. Die zweite, dass sie sich in dieser Sammlung wahrnimmt. Die dritte, dass sie über sich selbst hinaussteigt und sich der Kontemplation des unsichtbaren Schöpfers hingibt. Dazu ist der Mensch erschaffen worden, dass er sich stehenden Geistes zur Höhe der Kontemplation erhebe.
Interessanterweise enthält das Wort Kontemplation, also die Betrachtung oder Versenkung in eine Sache, die lateinische Vokabel Templum. Sie steht zunächst einmal für jedes Bauwerk. Doch wurde sie vor allem im römischen Auguralwesen verwendet. Die Auguren waren Hellseher, die aus einer Hütte heraus den Flug und Zug der Vögel beobachteten, auf Lateinisch contemplari, und deuteten. Diese Hütte bezeichneten sie als Templum. Der Begriff bekam dadurch auch im allgemeinen Gebrauch die Bedeutung eines Heiligenbaus, eines Tempels. Bezogen auf die Situation eines Einsiedlers, auch eines Einsiedlers auf Zeit, könnte man unter Kontemplation also die Sammlung und Beobachtung des eigenen inneren Raums verstehen. Ada von Lüning, die heute Meditation lehrt, hat ein Jahr lang in einem Benediktinerkloster gelebt.
Genau, dieses Wohnen bei sich selbst, es bietet sich ja extrem an gerade, also ausdrücklich, ne? Bleib zu Hause. Ja, was ist denn das? Ist das meine Wohnung? Ist das, worin besteht das Zuhause bleiben? Also womit wird das gefüllt? Also da ich alleine wohne, wird es vor allem mit meiner Person gefüllt. Und natürlich meine auch benediktinische Prägung bringt mir einfach diesen Begriff in den Kopf. Ich habe ja ein Jahr da bei den Benediktinerinnen verbracht. Und da gibt es so viele Sachen, die sich wiederholen. Also man singt ja die Psalmen und ungefähr im Verlauf einer Woche singt man den ganzen Psalter durch, also 150 Psalmen je Woche, und die wiederholen sich ja entsprechend jede Woche. Und da ergibt es sich, und das ist was, was mir sehr gefällt dort, dass Verslein aus den Psalmen zum Beispiel mir einfallen oder eben aus Sätzen, die da immer wiederkehren. Also dieses Wohnen bei sich selbst wird auch ein Sprachraum sozusagen.
Bei sich wohnen, das kann das eigene Zuhause sein, die eigene Zelle, die eigene Seele. Bei Benedikt war es eine Höhle südlich von Rom, in der er 3 Jahre lang wohnte. So lange wird die Selbsteinschränkung durch Corona wohl nicht dauern, aber wer bei sich wohnt, entdeckt auch schon nach kürzester Zeit Neues in den eigenen 4 Wänden, im eigenen Körper, der eigenen Seele.
Ich unterrichte ja Meditieren, ich unterrichte Selbstwahrnehmung, Alexandertechnik. Also Umgang mit sich selbst ist sozusagen ein großes Thema, auch in meinem Beruf. Und dann Stopp zu setzen und mal nach innen zu gucken, zu überprüfen und zu hinterfragen, wie mache ich es denn eigentlich selber? Jetzt habe ich ein ungewisses Maß an Zeit, um das in aller Ruhe zu beobachten an mir selber. Und ich habe die glückliche Erfahrung gemacht, dass ich mir selbst eine recht angenehme Gesellschaft geworden bin. Das hat mich fast ein bisschen verblüfft. Das war nicht immer so.
Werner Heidenreich unterrichtet Religion und buddhistische Meditation. Er wohnt mitten in einem sonst sehr geschäftigen Stadtteil, in dem jetzt, so sagt er, jeden Tag Sonntag ist.
Also ich genieße das auch. Also ich bin auch die ersten Tage, ohne dass ich das vorhatte, in eine sehr, sehr tiefe Achtsamkeit gerutscht. Also ich kam mir vor, als wäre ich auf einem Meditationsretreat. Vor allem diese Ruhe plötzlich, die ich hier hatte. Ja. Ich habe schon lange nicht mehr so spirituell, so entspannt und glücklich gelebt wie jetzt. Also für mich innerlich. Nicht natürlich, wenn ich die Krise sehe, wenn ich die Sorgen der Menschen mitbekomme und so. Das sind natürlich schon Sorgen, aber ich persönlich könnte nicht sagen, dass ich hier leide.
Dabei ist auch Meditation, diese Einkehr bei sich selbst, nicht unbedingt ein Spaziergang. Wer schon lange in der Übung ist, empfindet Meditation fast immer als große Hilfe und Orientierung im Alltag und auch in schwierigen Zeiten. Aber wer sich in die Stille begibt, kann dort immer auch unangenehmen Gefühlen begegnen, wie Angst, Wut, Trauer oder Langeweile. In früheren Zeiten sprach man von den Dämonen. Die mittelalterlichen Mönche und Wüstenväter empfahlen, den Kampf gegen diese Dämonen nicht zu umgehen, nicht aus der Zelle zu fliehen, sondern sich im Gegenteil diesem kleinen Raum auszusetzen, den sie Kellion nannten.
Geh in dein Kellion und setz dich nieder, denn dein Kellion wird dich alles lehren.
Eine, von der eigenen Person abgesehen, menschenleere Wohnung kann ebenfalls vieles lehren, wenn man sich hinsetzt und sich aussetzt.
Am Anfang, damals, als ich angefangen hatte, da habe ich auch mit unzähligen Gedanken zu kämpfen gehabt. Das ist ähnlich wie ein Expositionstraining in der Verhaltenstherapie. Da setzt man sich dem, was man fürchtet, aus.
Harald Piron ist Psychotherapeut. Er meditiert seit seiner Jugend. Ihn habe ich vor Beginn der Corona-Krise gefragt, mit welchen Hindernissen Meditationsanfänger zu kämpfen haben.
Anfänger haben immer den Eindruck, dass durch Meditation die Gedanken nicht weniger, sondern mehr werden. Das liegt daran, dass sie auch wacher und aufmerksamer sind. Sie kriegen das eben jetzt mehr mit. Ansonsten lenken sie sich eher ab mit Zeitung, Musik, Fernsehen oder Alltagsgedanken, die neutral sind.
Seinen Patienten, die mit psychischen Problemen und schwierigen Lebensthemen zu ihm kommen, gibt Harald Piron auch Meditationstechniken an die Hand. Am Anfang steht die Betrachtung der eigenen Gefühle und Regungen. Gedanken dürfen weiterziehen, Gefühle angeschaut werden, aber ohne sie sofort zu deuten, zu werten, zu analysieren.
Das ist das Eigentliche, ja, dass man etwas davon mitbekommt, was in einem vorgeht. Und das hat auch einen therapeutischen Charakter. Das, nichts anderes macht man ja auch in der Therapie, dass man sich mit den mehr unterbewussten Inhalten konfrontiert oder mit den Gedanken, mit denen man sich so im Alltag nicht gerne beschäftigt, mit den Fragen, auf die man keine Antworten weiß, Konflikte und so weiter, die dann alle hochkommen. Dann sehnt man sich eigentlich nach Stille, ne? Dass das Gehirn zur Stille kommt, das Denken und am besten auch so die äußere Umgebung. Deswegen sollte man sich auch einen Ort suchen für die Meditation, an dem wirklich Stille herrscht. Und wenn das natürlich nicht möglich ist, dann muss man damit leben und dann kann man die Geräusche, die dann passieren in der Umwelt, auch akzeptieren. Vielleicht entspannt sich der Körper noch nicht einmal. Also man muss das einfach mal ausprobieren und längere Zeit durchhalten. Das erste Lernziel wäre also Ausdauer. Und unabhängig davon kann es auch zur Entspannung kommen, muss es aber nicht am Anfang.
Eine Hilfe für Autodidakten können angeleitete Meditationen sein, in denen die Aufmerksamkeit auf den Körper gerichtet wird und auf den Atem.
Es gibt Atemtechniken, die man anwenden kann, die damit arbeiten, dass man zum Beispiel bis 8 zählt, während man einatmet, dann nochmal bis 8 zählt, dabei die Luft anhält, dann nochmal bis 8 Zellen währenddessen ausatmen und dann nochmal bis 8 Zellen und die Luft aushalten. Das sind so Techniken, die das vielleicht evozieren können, in die Stille zu kommen. Aber es gibt keine Garantie dafür. Also die Konfrontation bleibt einem nicht erspart mit allerlei, vielleicht auch unangenehmen Gedanken, vielleicht auch mit unangenehmen Gefühlen, die vielleicht noch kommen, und da muss man durch.
Wege durch die schwierigen Anfänge der Meditation gibt es aber viele. Auch Musik darf dazugehören, meint Harald Piron.
Es ist natürlich auch eine geschmackliche Frage. Der eine mag Gitarrenmusik, der andere Klaviermusik oder manche auch Synthesizer-Musik. Auf jeden Fall sollte das eine ruhige Musik sein, die ja keinen Rhythmus hat, oder wenn Rhythmus, dann langsamer Rhythmus. Wenn die Musik sehr gelungen ist, dann ist das vielleicht eine hörbar gemachte Stille. Wenn die Zeit da ist, die Musik ausklingen lassen und danach in der Stille bleiben, dann ist die Musik eine Hinführung zur Stille. Man kann ja auch das Musikstück so wählen, dass es nicht so lange geht, dass man nach 5 bis 7 Minuten dann in der Stille ist. Die Musik hört auf und lässt einen in der Stille.
Der Zen-Buddhismus und andere buddhistische Traditionen halten noch eine andere Möglichkeit bereit. Das Rezitieren von Versen oder Mantren. Ähnlich wie der Rosenkranz in der katholischen Kirche werden hier Texte wiederholt. Der Inhalt ist beim Rezitieren meistens schon verinnerlicht. Das Sprechen dient der Vertiefung dieser Inhalte und führt gleichzeitig in einen Zustand der Ruhe. Harald Piron erklärt die psychologische Wirkung des Rezitierens.
Durch das Wiederholen eines Mantras oder das gemeinsame Rezitieren wird praktisch eine Synchronisierung der verschiedenen Gehirnarealen eingeleitet oder ausgelöst oder verstärkt. Also verschiedene Gehirnbereiche werden miteinander verbunden. Vor allem, weil man ja auch beim lauten Rezitieren oder Singen auch den Körper als Klangkörper nutzt. Man spürt die Vibration des Singens im Körper und hat dadurch den Vorteil, dass man nicht mehr nur im Kopf ist, sondern im ganzen Körper. Und dadurch kommt man vielleicht schneller aus dem Gedankenmodus raus, als wenn man erstmal still meditiert.
Diese Aufnahme stammt aus dem Herbst 2019. Da traf sich eine kleine Gruppe von Gleichgesinnten in einem Kölner WG-Zimmer zum Chanten. Die Praxis des Chantens folgt den Lehren des buddhistischen Mönches Nichiren Daishonin, der im 13. Jahrhundert in Japan lebte. Dabei werden Teile aus dem Lotus-Sutra, vor allem aber der Sutra-Titel, beliebig oft laut ausgesprochen.
Nam Myo Ho Reng Ge Kyo. Es ist eine Bildsprache.
Georg Gleske chantet seit über 30 Jahren regelmäßig, allein und in der Gruppe.
Wir sprechen jetzt von einem Sutra, das etwa 2500 Jahre alt ist, also vom historischen Buddha Shakyamuni gelehrt wurde, das Lotus-Sutra. Und das Lotus-Sutra hat einen Titel, eine Überschrift, und die lautet Myoho Renge Kyo. Indem ich den Titel rezitiere, meine ich die vollständige Lehre. Und Nam, davor gesetzt, heißt ich widme mich, ich werde eins damit. Ich widme mich dem mystischen Gesetz von Ursache und Wirkung mit meiner Stimme.
Hanna Jünger, Requisiteurin und Künstlerin, war an diesem Abend Gastgeberin für die kleine Gruppe. Sie praktiziert das Chanten seit mehreren Jahren.
Es ist eben schon in dem Sinne wichtig für uns, das laut zu tun, weil alles grundlegend dem Prinzip von Ursache und Wirkung folgt. Und diese Ursache, die man laut nach draußen transportiert, auch, es ist eine Handlung und nicht nur ein Gedanke.
Ab einem gewissen Punkt versuche ich eigentlich, alle Gedanken loszulassen und eigentlich nur eins zu werden tatsächlich damit. Ich rezitiere mit meiner Stimme, das heißt, ich habe gleichzeitig, benutze meine Stimme, höre es auch zur gleichen Zeit und betrachte es auch. Nam-myo. Also im Grunde genommen geht es bei dieser Ausübung tatsächlich darum, sich selber zu erkennen. Klar zu sehen, was ist, wo ich bin, was ist mein Wunsch, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Und das zu erkennen, ist einfach die Grundlage.
Weil man eben sein eigenes Leben wichtig nimmt und weil man sich selber wertschätzt und die Menschen um einen herum auch. Also den Wert des eigenen Lebens zu erkennen und den Wert in allem anderen Leben zu erkennen. Das ist ein Ziel.
Ein paar Monate nach dem Treffen, mitten im Corona-Lockdown, stellt Hannah Jünger überrascht fest, dass sie das Chanten nicht mehr, sondern weniger praktiziert, obwohl sie viel mehr Zeit hat als sonst.
Und ich habe auch selber mich schon gefragt, ob das daran liegt, dass ich das jetzt gerade nicht so sehr als einen Ausgleich brauche, weil so viel Stress irgendwie im Alltag ist oder weil sowieso gerade diese ganzen Tätigkeiten, die ich mache, für mich echt meditativ sind. Ich merke, dass bei mir das Bedürfnis nicht so stark da ist wie sonst. Deshalb mache ich es gerade automatisch ein bisschen weniger. Wenn ich es dann aber mache, merke ich auch wieder eben, was daran so gut tut und dass es natürlich nochmal was anderes ist als Puzzle.
Was ihr in Zeiten von Corona allerdings deutlich fehlt, ist das gemeinsame Chanten und der Austausch über die Inhalte dieser buddhistischen Schule.
Also gestern haben wir zum ersten Mal eine Telefonkonferenz gehabt mit unserer Gruppe. Und ja, und dann hat eine Frau von denen auch ein super schönes Studium gehalten über ein Prinzip, dass man nicht nur irgendwie die Hoffnung hat, dass sich eine Situation zum Guten wendet, sondern dass jeder Mensch eigentlich den Optimismus in sich stärken kann und dass man selber die negativen Umstände zu was ganz Gutem wenden kann.
Ob jemand leise oder laut meditiert, einfach nur still ist oder Verse rezitiert, das ist sicherlich eine Sache der persönlichen Vorliebe und Erfahrung. Werner Heidenreich, der normalerweise regelmäßig Meditationsgruppen anleitet, bietet jetzt die Möglichkeit, sich per Videokonferenz zusammenzufinden.
Ich habe ja einen großen Gong. Die Leute stellen ihre Mikrofone stumm, bleiben aber am Bildschirm. Das heißt, wir sehen uns. Nach dem Gong ist Stille. So, und das ist die erste halbe Stunde ist Stille. Dann gibt es so eine Pause von 5 Minuten. Und dann kommt eine geführte Meditation. Das ist die sogenannte liebende Güte-Meditation. Eigentlich ist es sehr ähnlich wie in den realen Gruppen. Ja, also da kommst du auch rein und wenn du sehr früh da bist, kannst du noch ein bisschen mit den Leuten reden. Und wenn du hinterher nicht direkt wieder weg musst, kannst du auch noch ein paar Worte austauschen.
Auch Ada von Lünig bietet inzwischen Meditationsgruppen über Videokonferenz.
40 Minuten haben wir einfach, waren wir alle still und hatten dieses Zoom an. Also könnte man auch meinen, was für ein Quatsch, ja, was Stromverschwendung. Aber das war schon anders, als wenn ich hier alleine mit mir sitze. Also beim Meditieren, beim Stille sitzen ist ja manchmal nicht so einfach dran zu bleiben. Und da hilft die Gemeinschaft, dass man es gemeinsam probiert und dass die anderen da sind und sich auch alle bemühen. Und das habe ich schon empfunden, auch auf diesem virtuell verbundenen Weg.
Die Zelle lehrt dich alles. Der Lockdown kann darüber Aufschluss geben, in welcher Weise wir zusammenleben, wie wir einander oder uns selbst ertragen. Die Einkehr in die eigenen 4 Wände haben die 4 in der Quarantäne Befragten gut für sich genutzt. Einiges, so meinen sie, dürfte sogar so bleiben.
Es läuft und wir sind überrascht, wie gut es läuft. Ich kann also nicht sagen, dass es jetzt irgendwie nur so eine Zwischenlösung ist, die dann ganz schnell wieder beendet werden müsste. Das könnte ich jetzt so nicht sagen. Aber es ist halt doch noch was anderes, wenn Leute vor dir stehen und du mit ihnen persönlich sprichst.
Ich werde einiges vielleicht übernehmen. Wenn ich da mal keinen treffen kann, die Leute keine Zeit haben oder was auch immer, weiß eben jetzt auch, dass ich gut mit mir selber klarkommen kann. Das gibt so eine Sicherheit. Aber das heißt nicht, dass ich diese Gemeinschaft, das Zusammensein mit anderen, dadurch ersetzen möchte. Also ich bin schon froh, wenn es irgendwann wieder vorbei ist. Ich werde einer der Ersten sein, die dann auch wieder in der Kneipe sind, nämlich mal an, einfach um Leute zu sehen.
Ich habe auch das Gefühl, es kommt jetzt so eine Ungeduld auch auf. So, Freunde, jetzt sind wir alle brav gewesen, jetzt reicht's irgendwie. Ja, und ich muss jetzt ein bisschen gucken, dass ich auch für normale Zeiten fitter werde im Erkennen meiner eigenen Bedürfnisse und jetzt noch ein bisschen Zeit habe zu üben, mich zu ordnen auch.
Ich glaube schon, dass das ein total großer Auslöser dafür sein kann, was zu verändern. Dass man jetzt nochmal merkt zum Beispiel, dass das nicht das Richtige ist, was man sonst tut. Also ich vermisse meine Arbeit schon auch, aber ich weiß irgendwie auch, dass wieder eine Zeit kommt, wo ich das alles vermissen werde, wofür ich jetzt Zeit habe. Wenn man jetzt aber zum Beispiel merkt, meine Arbeit ist mein Ein und Alles, mir macht nichts anderes Spaß, dann ist es ja irgendwie auch total schön zu wissen, mit was für einer Freude man da wieder reingehen wird. So wie wir uns darauf freuen werden, wieder Freunde, große Feste zu haben und sich irgendwie zu umarmen, ne?